Guten Morgen. Habt ihr alle gut geruht? Geschlafen hoffentlich. Ich freue mich, heute Morgen wieder hier zu sein. Und zwar freue ich mich aus folgendem Grund. Es ist ein ganz, ganz großes Vorrecht, dass wir heute Morgen hier uns versammeln dürfen und dass wir Jesus begegnen dürfen. Und das wünsche ich mir wirklich heute an diesem Vormittag, dass ihr nicht nur etwas hört von ihm, sondern dass ihr ihm persönlich begegnet. Dass wir auch eine Zeit haben, wo wir ihm ganz persönlich begegnen. Weil das ist, was unser Leben verändert. Nicht so sehr, was wir immer nur hören von ihm, sondern wenn du Zeit nimmst und sagst, Herr, ich will dir begegnen. Und das könnt ihr jetzt schon gleich beginnen, indem ihr sagt, okay, hier bin ich heute Morgen, Herr, rede in mein Herz, sprich hinein, denn alles, was ich heute Morgen sage, jedes Wort, was ausgesprochen wird, was aus dem Wort kommt, ist ein Same. Und wenn der auf fruchtbaren Boden fällt, dann werdet ihr heute Morgen jede Menge Saatgut bekommen. Und wenn ihr hier sitzt und abgelenkt seid, dann wird das Saatgut an euch vorübergehen. Und dann geht ihr nach Hause und wundert euch, dass es bei so guten Vorträgen keine Auswirkungen gibt in eurem Leben. Es liegt immer an euch, ob ihr empfangt. Und das ist auch ganz unabhängig davon, wer hier vorne steht, ob die Person jetzt besonders gut sprechen kann oder nicht oder was auch immer. Das Wort Gottes ist Same. Und jedes Wort Gottes, was in euer Leben hineinfällt, wird nach seiner Art aufgehen in eurem Leben und wird viel Frucht hervorbringen oder wenig Frucht hervorbringen, wenn euer Herzensboden nicht vorbereitet ist. Ich habe jetzt wieder ganz viele Gedanken, weil ich sehr, sehr viele Eindrücke auch bekomme vom Heiligen Geist und möchte euch eins mal weitergeben am Anfang, weil ich glaube, dass es wichtig ist für diesen Morgen, dass wir mal so verstehen, was Gott eigentlich in diesem Lande plant. Und vor einigen Jahren, ich denke, es sind schon ein paar Jahre her, vielleicht 4, 5 Jahre, war ich in Bad Gandersheim und war am Nachmittag im Gebet in meinem Zimmer und habe gesagt, Herr, zeig du mir doch mal, wie willst du in Deutschland Erweckung schenken? Wie willst du in Deutschland arbeiten? Wie schaffst du das, dieses Land wirklich zu verändern? Weil das ist ja hoffentlich der Wunsch von uns allen, dass wir nicht nur unsere kleine Gemeinde oder unser eigenes Reich sehen, sondern dass wir auch das große Reich Gottes sehen wollen, wie wir es gerade gesungen haben. Herr, erwecke dieses Land, erwecke unser Land und schenke uns, dass wir dieses Land einnehmen. Und dann hat Gott mir am Nachmittag eine Vision geschenkt. Und zwar habe ich gesehen, also der Herr nahm mich direkt, der Heilige Geist nahm mich direkt und er sagte, schau mal in dieses Land hinein. Und dann sah ich unser Land, wie so eine Landkarte vor mir. Und dann sah ich, da waren überall solche Tarntücher, wie man die bei der Bundeswehr, ich weiß nicht, wie die heißen, diese großen Netze, die man so drauflegt auf die Geräte, damit sie nicht gesehen werden von oben. Also es war dieses Land, war voll mit, ich rede mehr im Englischen mit Gott, deswegen Camouflage, ne? Also mit solchen großen Tarntüchern war das zugedeckt und man sah vieles nicht, was verborgen war. Und überall schien es ein ganz normales, dürres Land zu sein und es war nichts jetzt zu sehen, wo ich gesagt hätte, wow, das beeindruckt mich, das finde ich toll. Und dann ging der Heilige Geist zu dem ersten dieser Tarntücher und er nahm es hoch und dann sah ich plötzlich, wie eine riesige Zisterne da war, ein riesiger Brunnen, unheimlich groß, kristallklar, tief und voller frischem Wasser. Und er sagte, ich habe hier in diesem Land überall solche Zisternen vorbereitet, die sind voller frischem Wasser. Und wenn dieses Wasser benötigt wird, dann ist genügend Wasser da, um das Land zu bewässern. Und dann nahm er mich weiter an eine andere große Fläche, wo ich sah wieder so ein großes Tuch wie bei der Bundeswehr, so ein Tarntuch darüber. Und dann sah ich, wie der Heilige Geist das zur Seite nahm und da sah ich eine ganz große Armee stehen. Und das waren alles Soldaten, die standen in Reihe und Glied und waren bereit für Kampf. Und dann habe ich gesagt, Herr, was sind das für Soldaten? Und dann hat er gesagt, das sind die, die sich jetzt zurüsten lassen im Gebet. Das sind diese Armee, die ich zubereite. Und wenn der General aller Generäle Befehl gibt, das ist Jesus selber, auf in den Kampf, marschieren und Richtung geben, dann werden diese Armeen, und die stehen überall schon im Lande bereit, sind noch nicht sichtbar. Deswegen diese Tarngeschichte darüber. Absolut unsichtbar. Aber wenn der Befehl kommt vom General, alle marschieren, alle los, in die Richtung, da ist der Feind, jetzt gehen wir und Attacke, dann werden die alle marschieren und werden losmarschieren. Und die sind bereit. Und dann hat Gott zu mir gesagt, sagt er, es ist alles in diesem Lande in Vorbereitung. Es ist überall dabei. Ich bin dabei, alles fertig zu haben. Überall sind solche Zisternen, überall sind solche Armeen, die gebaut werden, in verschiedenen Gemeinden. Es ist für die, die geistlich nicht sehen können, unsichtbar. Die werden sagen, hier ist nichts los. So viele Probleme, es geht alles den Bach runter. Unsere Wirtschaft geht runter, unsere Politik geht runter. Keiner hat mehr eine Lösung. Das Geld wird immer weniger. Das Leben wird immer schlechter. Die Qualität hört auf. Unsere Familien gehen auseinander. Wir können auch auf dieser Seite gucken. Und dann sehen wir ganz viel Drama in unser Land. Aber wenn wir es in die geistliche Seite sehen, dann ist Gott im Augenblick massiv dabei, in diesem Lande vorzubereiten für eine riesige Ausgießung seines Geistes. Denn das Wort Gottes, dieses kristallklare Wasser, ist ja auch das Wort Gottes und das wird sich ausbreiten in unser Land. Und ich sage immer, je trockener ein Land ist, umso schneller wird es das Wasser aufnehmen. Die Leute, die haben nämlich überhaupt keine Vorstellung, was das bedeutet, von dem Wort Gottes berührt zu werden. Und wenn sie dann berührt werden, wenn sie es aufnehmen wie ein Ertrinkender, werden sie sagen, gib mir mehr, gib mir noch was, ich brauche noch mehr. Und die werden das trinken und die werden das aufnehmen und dann werden wir sehen, wie sich dieses Land in kurzer Zeit verändern kann. Es gibt so einen schönen Film, Die Wüste lebt, wer hat den schon mal gesehen? Kommt Wasser in die Wüste und innerhalb von wenigen Stunden fängt alles an zu blühen. Da gehen die Samen auf und die springen nur so aus der Erde raus und es fängt an zu blühen und die Wüste verändert sich so radikal, dass man sie nicht mehr wiedererkennt. Und so ist es in diesem Lande. Es sind überall schon Samen da und es sind überall schon Gottes Vorbereitungen. Und wenn dann das Wasser darüber kommt, dann geht's auf und dann wird's blühen. So, und jetzt möchte ich heute Morgen genau über diesen Bereich anfangen zu sprechen. Und zwar ist das ein Charakter zu Gottes, den wir Deutschen nicht so ganz einfach verstehen. Und das ist das Prinzip der Ernte, der Saat und Ernte. Gottes Prinzip ist immer Saat und Ernte. Und jedes Gebet, was du betest, jede Tat, die du tust, ist ein Same, den du gibst und daraus wird eine Ernte kommen. Und ganz viele sind sich nicht bewusst, dass jedes böse Wort, jeder negative Gedanke auch ein Same ist. Aber ich bleibe jetzt mal bei den positiven Samen. Gott ist ein Gott der Ernte und er hat sich festgelegt, sein Charakter ist das, dass alles, was er gibt und sagt, ist ein Samenkorn und er möchte, dass wir diese Samenkörner nehmen, empfangen in unserem Herzen und wieder weitergeben an andere. Und das soll sich immer vermehren. Und wer jetzt im Reich Gottes schon längere Jahre unterwegs ist, der weiß, dass Gottes Ernten immer überdimensioniert sind. Gott ist ein Gott des Überflusses. Er gibt immer eine riesige Ernte. Wenn man nur treu seine kleinen Samen, die man bekommen hat, weitergeht, dann wird er eine Ernte daraus hervorkommen lassen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ich habe es euch gestern versucht zu verdeutlichen am Beispiel meiner Großmutter, die geglaubt hat, sie war nur eine einfache, schlichte Hausfrau mit einem kranken Kind, festgenagelt in einer kleinen Ferienwohnung oder Ferienhaus und hat die Welt berührt, einfach indem sie treu war und das Wort gelesen hat und das Wort ausgeteilt hat. Daraus ist eine Ernte entstanden, die in Generationen weitergeht, bis in Urenkel. Und die Bibel sagt, bis in 1000 Generationen werden wir zu einem Segen, wenn wir das Wort Gottes nehmen, glauben und praktizieren und dann wieder beten und weiterreichen. Gott ist also ein Gott der Ernte. Ein Prinzip von Saat und Ernte geht durch sein ganzes Wort. Und viele Menschen, die wissen nicht, dass sie so arm sind, geistlich und finanziell und in allen Bereichen, weil sie immer die falschen Samen ausstreuen. Jedes Wort, was du deinem Ehepartner sagst, jedes Wort, was du deinen Kindern sagst, jedes Wort, was du über deinen Pastor sagst, ist ein Samenkorn. Und manche wundern sich, dass sie am Ende ihres Lebens in so viel Bitterkeit stecken und in so viel Herzeleid und in so viel Mühe und so viel Armut und haben ihr Leben lang Böses ausgesät und haben dann eine furchtbare Ernte in ihr Leben hineinbekommen. Und Gott möchte, dass unser Herzensboden ein vorbereiteter Boden bleibt, dass sein Wort darin Platz hat. Ich möchte dir mal einen Test geben heute Morgen und daran kannst du feststellen, wo gerade im Augenblick dein Herz steht. Was ist das, was dich am meisten gedanklich beschäftigt in deinem Leben? Womit beschäftigst du dich gedanklich am allermeisten? Abgesehen jetzt von dem Arbeitsplatz, der wo du natürlich konzentriert sein solltest. Deine 8 Stunden Arbeit, die sollten natürlich klar an deinem Arbeitsplatz sein und wenn es Computer ist oder was auch immer, dann musst du da bleiben. Aber dann die anderen 16 Stunden und natürlich dann Schlafenszeit abgerechnet. Womit beschäftigst du dich am meisten? Sind es deine Sorgen? Sind es deine Familie? Was immer es ist, da ist im Augenblick dein Herz. Was das Herz voll ist, ne, geht der Mund über und wenn du gedanklich dich mit irgendwas immer zu beschäftigst, dann ist da dein Herz. Und es ist ganz wichtig, dass ihr heute Morgen etwas versteht. Wenn ihr heute Morgen hier seid, werdet ihr Samen bekommen, neue Samen in dein Leben hinein. Und Gott will, dass diese Samen aufgehen und dass du sie anfängst zu beten, zu glauben und zu beten, dann wird sich dein Leben radikal verändern können. Das kann sich radikal verändern. Du kannst von einem Tag auf den anderen entscheiden, ich will aufhören, mich um die Sorgen und um die Kümmernisse und um die Probleme zu drehen und ich will anfangen, mich um das Wort Gottes und seinen Willen zu kümmern und dann wird dein Leben sich radikal verändern. Und alles in deinem Leben wird sich radikal erneuern und du kannst dein ganzes Leben und deine gesamte Verwandtschaft, deine gesamte Familiengeschichte verändern durch die Samen des Wortes Gottes. Wenn du sie anfängst zu empfangen, wenn du darüber nachdenkst, und ich werde heute Nachmittag darüber sprechen, wie wir fruchtbar werden. Das heißt, dass unser Leben so fruchtbar ist, dass wir alles haben, was wir brauchen, immer in dem Maße, wie wir es brauchen. Und jeder von uns soll so ein Baum sein, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt in seiner Zeit. Der Massen von Frucht hervorbringt, der so viel Frucht bringt, dass die Leute sich nehmen dürfen, so viel sie wollen von deinem Lebensbaum und essen und satt werden und essen und satt werden. Und du wirst dann noch mehr haben, als du vorher abgegeben hast. Du wirst noch mehr bekommen, weil Gott ist ein Gott der Vermehrung. Sein Charakter, sein Wesen ist, er will alles vermehren in deinem Leben. Er will alles vergrößern, er will alles erweitern. Er will deine Grenzen erweitern, er will dein Leben erweitern. Er will deine Gedanken erweitern, er will dein Verständnis erhöhen. Er will, dass du nicht in deiner Begrenzung bleibst, sondern dass sich das enorm verändert. Enorm verändert. Und jetzt zum Gebet. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir anfangen, leidenschaftlich zu beten. Das heißt, dass wir mit Hingabe anfangen zu beten. Für Dinge, die verändert werden müssen, für Dinge, die geschehen sollen, für unsere Gemeinde, für unsere Politik, für unsere Politiker, für unsere Leiter. Das Wort Gottes gibt uns klare Anweisungen, dass wir beten sollen. Und wir sollen anfangen, leidenschaftlich zu beten, mit Entschlossenheit im Gebet bleiben, bis wir einen Durchbruch sehen. Und der Heilige Geist, der will uns dabei helfen, dass wir das können. Dass wirklich jedes Wort, was Gott uns gibt zum Beten, dass wir das durchbeten, bis wir sehen, es geschieht. Dass wir nicht aufhören. Solche leidenschaftlichen Beter sollen wir werden. Aber gleichzeitig müssen wir auch in Aktion treten. Beides ist immer da. Wenn Gott sagt, du sollst dafür beten, dann bist du meistens auch eine Antwort. Das heißt, du musst da noch etwas tun. Wenn du anfängst zu beten, dass jemand finanziell einen Durchbruch erlebt, dann wird Gott wahrscheinlich auch von dir erfordern, dass du dann der Person auch etwas gibst und zeigst, dass sie diesen Durchbruch bekommt. Also es ist immer beides zusammen. Und durchschlagskräftige Evangelisation muss gleichzeitig laufen. Wenn wir anfangen, leidenschaftlich zu beten für unsere Stadt, dann müssen wir gleichzeitig auch planen, wie werden wir evangelistisch diese Stadt erreichen. Und der Heilige Geist, der ja der Planer ist von Gott, der genau weiß, wie Gott diese Stadt erreichen kann, der wird euch helfen, das zu bekommen. Das machen wir gerade für unsere Stadt und unsere Gemeinde in Hamburg. Wir haben seit vielen Jahren auf dem Herzen, eine richtige große Evangelisation zu machen, nicht im Stile, wie wir sie immer gemacht haben, nur mit dem Zelt, sondern mal in einer ganz neuen Weise, indem wir von Nachbarhaus zu Nachbarhaus gehen und den Leuten anbieten, ihnen zu helfen. In was immer für Not sie haben. Und zwar als gesamte Gemeinde, soweit es möglich ist. Und das haben wir mal ausprobiert und das hat super funktioniert. Ihr habt das jetzt nicht, dieses Problem, aber wir wohnen mit unserer Gemeinde mitten in einem Wohngebiet, wo lauter wunderschöne Einzelhäuser stehen. Die wohnen also in unmittelbarer Nähe zum Gemeindegebäude, weil wir damals ja unser Wochenendhaus da hatten. Wir waren das erste Haus in dieser Straße und dann haben sich die Leute dazu gesiedelt. Und jetzt ist die Gemeinde lebendig geworden, weil viele junge Leute dazu gekommen sind. Und jetzt ist es laut geworden, jetzt steht die Straße voller Autos. Und das passt nicht allen Nachbarn, könnt ihr euch vorstellen. Sonntags morgens, wenn man so schön auf der Terrasse sitzen will, frühstücken möchte, dann hört man Halleluja, preis dem Herrn. Und das hört jeder in der gleichen Lautstärke. Die Straße, die wird voll beschallt und die hören das. Und das passt nicht allen Nachbarn. Wir sind zwar schon 10 gläubige Familien, aber da fehlen noch einige. Und jetzt haben unsere Ältesten etwas gemacht, das hat richtig gut eingeschlagen bei unseren Nachbarn. Und das, glaube ich, wird in Deutschland eine Möglichkeit sein, wie wir Leute sehr schnell von Jesus, mit Jesus erreichen können. Unsere Ältesten haben einen Brief aufgesetzt, einen förmlichen Brief, und haben gesagt, sehr geehrte Nachbarn, wir sind ab und zu für Sie ein Störfaktor, das wissen wir. Und es tut uns auch sehr leid. Und wir möchten uns einfach dafür auch entschuldigen. Wir möchten Ihnen anbieten, wenn Sie mit uns ein Gespräch haben wollen, dann würden wir gerne vorbeikommen in den nächsten Tagen. Wir werden uns persönlich bei Ihnen vorstellen und melden und dann dürfen wir gerne mal miteinander ins Gespräch kommen. Und den Brief haben Sie an die Nachbarschaftshaushalte verteilt in unserer Straße und dann sind Sie einige Tage später zu zweit über einen Mann, eine Frau an die Türen dieser Nachbarhäuser gegangen und haben geklingelt und gefragt, hier sind wir, wir sind die Leute von der Gemeinde, wir sind die, die immer so viel Lärm am Sonntagmorgen machen. Können wir Ihnen in irgendeiner Form einen Gefallen tun? Können wir Ihnen in irgendeiner Form helfen? Gibt es irgendetwas, was Sie monieren, wo Sie sich beschweren oder wie auch immer? Und dann haben die Nachbarn ihr Herz ausgeschüttet. Und dann haben sie Fragen gestellt wie, stimmt es, dass Sie Teufel austreiben? Und stimmt es, dass Sie da so seltsame Sachen machen? Weil die hatten also einige Vorstellungen. Deutsche haben ja immer Vorstellungen von Sekte und ne, man nimmt die Leute aus und so weiter. Und die durften ihre ganzen Fragen loswerden. Und unsere Männer, die im Ältestenrat sind, das sind auch Geschäftsleute, sehr erfolgreiche Geschäftsleute, die haben dann ihnen erklärt, dass das ganz anders ist, wie sie das da gehört haben. Und das hat den meisten das Herz ganz weit geöffnet. Und dann haben wir noch gefragt, können wir ihnen einen Gefallen tun? Wir haben ja sehr viele Werkzeuge, Maschinen oder so etwas. Können wir ihnen irgendetwas tun, womit wir ihnen eine Freude machen können? Sollen wir ihren Rasen regelmäßig mähen? Sollen wir ihnen irgendwie mal die Fenster putzen lassen? Wir haben junge Leute, die können das machen. Können wir ihnen Einkauf erledigen? Gibt es irgendwas, was wir ihnen Gutes tun können? Und die meisten haben reagiert und haben gesagt, nein, wir brauchen keinerlei Hilfe. Wir haben genügend Geld, wir haben genügend Personen, die uns helfen. Aber es ist wunderbar, dass Sie das anbieten. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn es mir mal schlecht geht, kann ich mich an Sie wenden. Und da haben wir gesagt, genau das ist der Punkt. Wenn es Ihnen mal wirklich nicht gut geht, dann melden Sie sich bei uns. Wenn der Wagen mal nicht anspringt im Winter, kommen Sie doch. Unsere Mechaniker würden Ihnen gerne den Wagen anmachen oder wie auch immer. Dann haben sie nur eins gesagt, wenn sie im Winter doch die Straße immer schön weiter fegen würden, wie sie es immer machen, vom Schnee frei halten. Wir haben so einen großen Schneebesen, der fährt dann die Straße rauf und runter, weil wir ja selber so viele Familien sind, die das brauchen. Dann, das ist alles, was wir brauchen. Und als wir dann am Sonntag darauf einen Tag der offenen Tür gemacht haben, hatten wir über 200 Besucher. Da haben Leute einfach spontan zum ersten Mal zu uns. Die Schwelle war überwunden. Und haben sie gesagt, sie sind ja sehr angenehme Leute. Und alles das, was vorher so Ärgernis war, das kann manchmal so ein Elefant sein, der gar nicht elefantmäßig groß ist, das war plötzlich wie weggeblasen. Und in dieser Art wollen wir unsere Stadt erreichen und wollen wir in Evangelisation vorangehen und wollen wir im nächsten Jahr, im Mai, eine Riesenevangelisation durchführen. Wir haben Leute aus der ganzen Welt eingeladen, die uns helfen sollen, damit die Gemeinde nicht überfordert ist. Wir wollen das jetzt schon planen, wir planen jetzt schon im Gebet. Deswegen haben wir letztes Wochenende eine Gebetsschule durchgeführt, so wie eure hier. Und die ganze Gemeinde getrainiert, wie sie im Gebet und wie sie im Leben mit Gott weitergehen können. Dass wir fruchtbar werden für unsere Umgebung, dass die Umgebung sich wirklich verändert für Jesus Christus. Und mein Mann war gestern dabei, ein neues Gebäude zu mieten. Und so geht es also Schritt für Schritt jetzt weiter. Und wir merken einfach, wie der Heilige Geist durch das Gebet, durch unsere Hingabe anfängt, uns die Türen zu öffnen für unsere Nachbarn und für unsere Umgebung. Und das ist ganz wichtig, dass Gott dabei ist. Also leidenschaftliches Gebet, gleichzeitig Evangelisationseinsätze müssen laufen. In irgendeiner Form müssen wir raus zu den Leuten, die in Not sind. Und an dem Tage, wo ihr die Fürbitte aufhört, in dieser Gemeinde zu haben, da werdet ihr eine Lebenslinie schneiden, weil das ist die Lebenslinie vom Himmel. Das ist diese Linie, wo Gott wirklich sein Leben in die Gemeinde hineingibt. Fürbitte ist eine Lebenskraft, die Gott uns gibt. Und wenn wir die aufhören zu tun, dann werden wir diese Lebenskraft verlieren. Und ich habe eine Vision für euch gehabt als Gemeinde, dass Gott in dieser Gemeinde eine große Schar von Fürbittern aufrichten wird. Und ich glaube, dass dieses Seminar ein Teil der Samen sein wird. Und daraus wird plötzlich Gebet in euch hervorkommen, dass ihr anfangt zu beten und euch fragt, wieso ihr stundenlang beten könnt. Aber ihr fangt an, für Familien zu beten, die ihr gar nicht kennt. Ihr werdet anfangen, für Freunde zu beten, die euch noch gar nicht so wichtig waren bisher. Ihr werdet anfangen, für den Arbeitsplatz zu beten und zu sagen, Herr, meine Freunde und Kollegen müssen sich alle irgendwann mal entscheiden. Ich will sie nicht in der Hölle sehen. Ich will, dass sie bei dir sind. Und ihr werdet anfangen zu beten aus dem Heiligen Geist heraus. Und wenn ihr das tut, werdet ihr in dieser Stadt und in der weiten Umgebung von Reutlingen, werdet ihr große Gräben graben und da wird das Lebenswasser Gottes fließen können. Da wird der Lebensstrom Gottes fließen können. Und Evangelisation ist wirklich das, was Gott gebraucht, um die Menschen zu erreichen. Und das müssen wir lernen, dass wir evangelisieren und beten gleichzeitig. Das ist wirklich etwas, was Gott nimmt, um die Menschen zu erreichen. Denn wir sind ja nicht geschaffen für Gemeinde. Ne? Die Gemeinde sollte nur ein Ort sein, wo wir trainiert werden und von dort geht's raus. Das kann nicht angehen, dass ich mein Leben lang in einer Gemeinde einen Sitz warm halte und immer nur meine, das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, die Unerreichten da draußen zu erreichen. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wenn es zum Gebet kommt. Es gibt sehr verrückte Sachen im Gebet. Leute, die völlig abschwirren. Man darf für alles beten, aber es muss immer das Kreuz Christi der Fokus sein unserer Gebete. Wenn ihr das im Auge behaltet, wenn ihr für die Unerretteten betet und euch an das Kreuz erinnert, am Kreuz hat er alle Schuld vergeben. Das heißt, ihr dürft beten, dass den Menschen die Schuld vergeben wird. Am Kreuz hat er alle unsere Krankheiten geheilt. Also dürft ihr beten für Heilung aller Menschen. Am Kreuz hat er Wiederherstellung geschenkt. Ihr dürft für Wiederherstellung von Familien beten und von Wiederherstellung für Völker und für Menschen. Ihr dürft am Kreuz eure Gebete immer aufhängen und dann bleibt ihr immer in der richtigen Richtung und werdet nicht komische Gebete sprechen. Das gibt es leider auch, dass Leute anfangen, seltsame Sachen zu beten und dann geht es völlig daneben. Bleibt beim Kreuz. Überlegt immer, was heißt das Kreuz? Das Kreuz ist die Kraft. Du kannst immer nur vom Kreuz her den Menschen sagen, was Gott tun will. Weil Jesus hat gesagt, am Kreuz hat er alles entschieden. Der Teufel ist besiegt und der Sieg geht hinaus in die ganze Welt. Das Kreuz ist immer das Zentrum unserer Gebete. Immer. Bleib beim Kreuz und alle deine Gebete werden erhört werden. Bleib beim Kreuz und bete für Menschen. Von der Sicht des Kreuzes, sag Jesus, was du da für sie getan hast, das soll im Leben meiner Verwandten geschehen. Was du am Kreuz gesagt hast, dass alles geschehen ist, dass alles überwunden ist, das soll im Leben meiner Verwandten und Bekannten auch passieren. Dein Kreuz soll das Zentrum sein meiner Gebete. Es soll der Fokus bleiben, auf dem ich bleibe und sage, der Sieg am Kreuz, der ist der Sieg für Deutschland. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht und Deutschland war errettet in seinen Augen. Für alle Zeit. Deutschland ist errettet. Jesus hat es getan. Es ist überhaupt nicht schwer. Wir müssen nur unsere Augen auf dem Kreuz und auf Jesus richten und sagen, Jesus, du hast am Kreuz den Sieg vollbracht. Und wenn die Sünde umso schlimmer ist, ist die Gnade umso größer. Wenn die ganze Schuld dieses Landes umso größer ist, ist deine Gnade umso größer. Aber jetzt kommt noch ein Bild, was Gott mir heute Morgen gezeigt hat im Gebet für euch. Einige von euch, ihr sitzt hier und auch Leute, die diese Kassette zuhören, und euer Herzensboden steht voller alter Schrottteile und Geräte, die da gar nicht reingehören. Das ist so wie einer, der auf dem Ackerfeld anfängt, seinen alten Trecker stehen zu lassen, weil der nicht mehr funktioniert. Dann lässt er seine Schiebkarre da stehen, dann lässt er die alten Säcke da liegen von der letzten Ernte und von der Saat. Und er lässt all den Mist auf seinem Herzensboden liegen. Und einige von euch, ihr habt einen ganzen Unrathaufen von Sachen, alten Problemen, ungelösten Fragen, Verletzungen, alles Mögliche auf eurem Herzensboden liegen und wundert euch, dass da nichts richtig hineinkommt und nichts richtig hinauskommt. Dass die Freude nicht richtig Wurzel fasst, dass die Kraft Gottes nicht in euer Leben kommt, dass die Heilung nicht richtig Wurzel fasst, dass die Vergebung nicht richtig Wurzel fasst, dass nichts richtig in eurem Leben funktioniert. Und es ist Zeit, dass ihr euren Boden eures Herzens einfach mal wieder reinigen lasst vom Heiligen Geist und sagt, Herr, was sind da für Sachen in meinem Leben? Deswegen die Frage, worüber denkst du am meisten nach, außer über deinen Arbeitsplatz? Worüber denkst du am meisten nach in deinem Leben? Da ist im Augenblick dein Herz und dein Problem. Und das darfst du heute ans Kreuz abladen und darfst sagen, Jesus, und ich kann es dir nur eins empfehlen, mach es heute noch. Geh nicht nach Hause mit diesem Herzenszustand. Geh heute zum Kreuz und wir werden Gelegenheit haben, entweder im Vormittag im zweiten Teil oder heute Nachmittag im ersten Teil, wo wir sagen, wir gehen ganz bewusst noch einmal zum Kreuz und wir sagen, Jesus, alles, was gewesen ist in meinem Leben, alles, was mich noch immer irgendwie beschäftigt, alte Dinge, die da drin sind, Enttäuschungen, Frustrationen, eine Scheidung, eine Krankheit, was immer es ist, eine Arbeitslosigkeit, ein Frust, dass Gott mein Gebet nicht erhört hat. Gestern kam eine Schwester auf mich zu und sagte, Gott kommt doch manchmal zu spät. Weil ich gesagt habe, Gott kommt nie zu spät. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, ja, ich weiß, dass Gott manchmal zu spät kommt, das ist, wenn wir unsere eigenen Wege gelaufen sind. Wenn wir vorher eigene Entscheidungen gefällt haben und wenn wir dann unseren ganzen Mist erstmal selber gebaut haben und dann erwarten wir, dass Gott aus dem jetzt so in einem Gebet alles noch Segen macht. Das funktioniert nicht. Gott möchte, dass wir unseren ganzen alten Kram bei ihm abladen, weil das ist nicht etwas, womit er bauen will. Er will, dass er dir abgeladen wird an seinem Kreuz und mit dem Neuen, was er dir gibt, wird er eine neue Führung in dein Leben geben und dann wird Saat und Ernte in dein Leben hineinkommen. Und zwar in einem Maße, wie ihr euch das nicht vorstellen könnt. Und jetzt gebe ich euch ein Bild, wie Gott das eigentlich vorhat mit uns Betern. Und zwar habe ich das heute Morgen gesehen im Gebet. Wenn du die Weltkugel siehst und du siehst die ganze Welt als sein Samenfeld, Gott möchte, dass diese ganze Welt fruchtbar wird für ihn, dass sie voll ist mit der Erkenntnis Gottes. Wenn wir beten, sprechen wir über dem Land Samenkörner aus. Mit jedem Gebet, was wir für Deutschland beten oder mit jedem Gebet, was du für deine Familie betest, mit jedem Ausspruch, was du sagst, Herr, segne mein Haus, Herr, gib meinem Mann Erkenntnis, Herr, schenk meinen Kindern deinen Willen. Alles, was wir aussprechen über unserem Leben, über unserem Land, das sind Samenkörner, die hineinfallen in unser Land. Und diese Samenkörner werden aufgehen. Und Gott möchte, dass wir ganz viel aussehen in diesen Tagen. Dass wir heute anfangen zu beten für unser Land. Und dass wir aussehen von den Samenkörnern, die er uns anvertraut. Und dann habe ich ein weiteres Bild gesehen, wie einige von euch mit ihren Schalen da stehen. Und da sind nur zwei Samenkörner drin. Ganz ärmlich, erbärmlich sieht es bei dir aus. Du hast so viel Negatives gedacht, gesagt und getan, dass bei dir fast nichts mehr an guten Samenkörnern drin ist. Und das kannst du heute ändern. Indem du sagst, Herr, ich will neu aufnehmen von dir. Und ich möchte mein Altes einmal ablegen und alle meine alten Gedankenmuster und alle meine alten Vorstellungen und ich will neu aufnehmen von dir. Und andere von euch, ihr habt riesige Schalen voller Samenkörner. Das sind die, die im Wort Gottes sind. Die, die das Wort lesen, die das Wort hören, die es aufnehmen, die haben so viel Samenkörner. Und wenn die anfangen würden zu beten, würde sich ihre Umgebung in ganz kurzer Zeit verändern. Und ihr würdet Zeichen und Wunder sehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Weil Gott ein Gott der Saat und Ernte ist. Das heißt, wenn du das bisschen, was du an Erkenntnis von Gott hast, wieder zurücksehst im Gebet durch dein Aussprechen, dann fällt es in einen fruchtbaren Boden und Gott wird daraus eine Ernte geben. Er sagt 60-fältig, 100-fältig. Von dem einen bisschen, was du ausbetest für, oder betest für deine Familie, wird Gott in deine Familie eine 100-fältige Ernte schenken. Die werden dich übertreffen, deine eigenen Kinder. die werden eines Tages mehr von Gott wissen und mehr in Gottes Salbung sein als du selber. Aber du darfst es aussprechen, du darfst es aussehen. Alles, was wir aussehen, ist ein Samenkorn. Und du kannst deine Welt verändern in einem Moment, wenn du anfängst auszusehen, das, was Gott dir gibt. Ich gebe euch jetzt mal einige Schriftstellen, die ganz wichtig sind. Und ich lese sie langsam, damit ihr sie alle versteht. In 2. Korinther 9, Vers 6, aus der Hoffnung für alle. Übrigens liebe ich dieses neue Bibelübersetzung, weil sie einfach Dinge manchmal ganz neu beleuchtet. Ich lese aber auch andere Übersetzungen. Ich bin aber davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Und dann in 2. Korinther 9, Vers 6 bis 14. Dies aber sage ich aus der Elberfelder. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, und jetzt kommt euer Punkt, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag, auf euch überströmen zu lassen, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Das ist ein hammerharter Satz, ganz stark. Gott aber vermag, und das wird er tun auf dein Leben, euch überströmen zu lassen. Das heißt, ihr werdet in einem Strom seiner Gnade stehen. Ihr werdet in einem Strom der Erkenntnis Gottes stehen. Ihr werdet in einem Strom seiner Gegenwart stehen, dass jeder, der in eure Gegenwart tritt, sagt, boah, bei dir ist ja Frieden und Freude die Fülle. Bei dir ist ja eine Kraft. Du stehst ja ständig in so einem Kraftfeld. Und die New Age-Leute, die werden zu euch sagen, ihr habt eine Aura. Das sagen die wirklich. Die spüren das. Weil Leute sehnen sich danach, dass Leute einfach in einer herrlichen Gegenwart Gottes stehen. Dass sie einfach in dieser wunderbaren Segenslinie Gottes stehen, in diesem Fluss Gottes stehen. Es heißt, aus deinem Inneren sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Das soll nicht aufhören, da soll es nichts trocken sein. Da fallen dir so viele Dinge ein zu Gott, dass du gar nichts anderes mehr denken, reden und lesen willst. Ist euch das schon mal so gegangen? Dass du dir die Filme im Fernsehen gar nicht mehr angucken magst, weil du denkst, das ist ja so langweilig im Vergleich zu dem Abenteuer, in dem ich jetzt gerade drin stehe. Ich stehe mit dem König aller Könige, jetzt denkt an den Löwen, mit dem König aller Könige, mit dem Herrn aller Herren in Audienz, in Verbindung und bin seine Tochter, sein Sohn und soll auf dieser Erde sein Königreich aufbauen. Wir haben eine Riesenaufgabe, wie eine Prinzessin und ein Prinz. Wir haben eine Schulung zu durchlaufen und wir müssen lernen, dass unser König im Überfluss arbeitet, in einer Macht arbeitet, die wir uns auf dieser Erde gar nicht vorstellen können. Und ich sage manchmal zu Leuten, wir haben keine Idee, wer Gott wirklich ist. Ich persönlich glaube, ich kenne vielleicht einen Millimeter von ihm und habe 25 Jahre Tausende von Wundern Gottes gesehen. Aber ich glaube, ich habe erst einen Millimeter von ihm gesehen. Weil er ist so übermächtig, er ist so herrlich, dass ich glaube, und er hat es mir manchmal gesagt, wenn er uns seine Liebe zeigen könnte, wie er sich wirklich seine Liebe von uns, weißt du, wie er sie uns am liebsten schenken würde, dann würden wir völlig erschlagen sein von seiner Liebe. Die könnten wir körperlich und seelisch gar nicht ertragen, weil sie so mächtig ist, weil sie so herrlich ist. Man spricht auch von der Schwere Gottes. Ne? Wenn Gott in die Gegenwart kommt in einer Versammlung, das habt ihr auch sicher schon erlebt, dann ist so eine Gegenwart Gottes da, da kann man nicht mehr reden, da kann man nicht mehr stehen bleiben, da legt man sich auf die Erde oder setzt sich auf die Erde oder muss sich knien. Man kann es kaum ertragen, die Gegenwart Gottes. Und das ist die Herrlichkeit, die er in dein Leben hineinbringen will. Dass wenn du anfängst zu beten, seine Gegenwart kommt und seine Herrlichkeit in deinen Raum kommt und in dein Leben und dass plötzlich seine Gedanken deine Gedanken werden, dass seine Worte deine Worte werden. Ich habe gestern bei der Werbung gesagt zu meinen Kassetten, ich höre mir meine Kassetten selber an, weil ich viele Kassetten einfach unter dem Einfluss des Heiligen Geistes spreche und gar nicht vorher meine Planung durchbringen kann. Und deswegen höre ich sie mir selber an und denke, wow, ja, das ist so. Ja, genau so ist es. Und spüre, wie der Heilige Geist da redet. Und deswegen weiß ich auch, warum Leute diese Kassetten manchmal 10, 20, 30, 40, 50 Mal sich anhören. Ich kenne Leute, die hören sich die jeden Tag an. Weil sie sagen, das ist so, als wenn der Heilige Geist in meinem Zimmer kontinuierlich einfach fließt und da ist und mir Erkenntnis schenkt und mir Weisheit schenkt und mir Entscheidungen hilft zu machen und gute Gedanken zu haben und mit Weisheit erfüllt zu sein und mit der Gegenwart Gottes erfüllt zu sein. Und Gott will, dass es mehr und mehr und mehr wird in deinem Leben. Dass ihr alle euch hier nicht auf den Stühlen halten könnt, weil ihr sagt, ich würde lieber jetzt den Menschen draußen was erzählen von Jesus. Ich kann jetzt gar nicht mehr aushalten, noch mehr zu hören. Ich möchte das weitergeben. Dass ihr euch vorkommt, wie als wenn ihr platzt und das weitergeben wollt. Und Reinhard Bonnke sagt immer, was machen zwei Evangelisten in einem Gottesdienst? Einer gehört raus. Ne? Raus auf die Straße, der soll mal da was tun. Jedes Gebet ist wichtig. Und jedes Gebet im Namen Jesu hat enorme Kraft. Wir unterschätzen es. Wir unterschätzen, dass jedes Gebet, was wir sprechen für eine Person, enorme Kraft hat. Gott will, dass wir in allem alle Zeit Genüge haben und überströmend in jedem guten Werk. Und dann in Lukas 6, Vers 38, das ist eine Bibelstelle, die sagen wir meistens beim Opfer, und das betrifft nicht nur das Opfer, aber auch das Opfer. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Bei Gott ist die Economy, die Wirtschaft genau entgegengesetzt, wie wir Deutschen denken. Wir Deutschen denken, sparen, 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 festhalten, dann haben wir's. Und Gott sagt, damit wirst du arm. Und ich persönlich habe Freunde, die haben so viel gespart, dass sie fast nicht mehr wussten, wie viel sie gespart hatten. Und mit einem großen Einsatz in einer Geschäftswelt haben sie alles verloren. Wenn der Segen Gottes nicht auf deinem Geld liegt, kannst du dir versuchen, das anzueignen und zu sparen und zu tun und zu machen, was du willst. Da wird nichts mehr rauskommen. Es gibt nur ein Prinzip und das ist geben, geben, geben und es wird dir gegeben werden. Und wer das mal kapiert hat, dass das im Finanziellen immer funktioniert, dass das aber auch in allen Bereichen unseres Lebens funktioniert, der wird nie mehr aufhören zu geben. Und jetzt gebe ich euch mal einen Schlüssel, der euer ganzes Leben verändern kann. Wenn du dir Freunde wünschst, dann sei ein Freund und schenke Freundschaft. Wenn du Liebe empfangen möchtest, dann fang an zu lieben. Wenn du, und du kannst lieben, weil Gott sagt, seine Liebe ist ausgegossen in dein Herz. Fang mal an, mit Gott die Leute zu sehen. Frag mal, Herr, wie soll ich die Person sehen? Und dann stell dir vor, so tue ich das mit meinem Ehemann, dass er das wertvollste und wunderbarste Geschöpf auf dieser Welt ist, weil er Gottes Geschenk an mich ist. Und ich darf nicht über ihn böse reden. Und ich darf nicht über ihn böse denken. Und ich darf ihm nichts Böses tun. Er ist der wunderbarste Mann, den Gott mir anvertraut hat. Und er ist das Kostbarste meines ganzen Lebens. Und ich behandle ihn so, dass er das Gefühl hat, er ist das Wichtigste, das Beste, das Schönste und das Wertvollste, was ich mir jemals erträumen durfte. Und wenn du anfängst, mit den Augen deinen Mann zu sehen, das heißt jetzt nicht, ich habe den perfekten Mann. Und ich weiß, wenn er mit anderen Frauen verheiratet wäre, die würden sagen, oh, Wahnsinn, das muss ich auch noch aushalten. Nein, nein, so nicht. Sondern ich fange an, mit den Augen des Glaubens zu sehen, dass Gott das Wunderbarste in ihm schon gelegt hat. Und du kannst alles hervorbringen. Du kriegst den wunderbarsten Mann der Welt, wenn du anfängst, ihn so zu sehen und so zu anzusprechen und ihn zu ehren und zu achten und ihn zu lieben und es ihm auszudrücken. Und das Prinzip, das wirkt in allen Bereichen. Was du gibst, wird gegeben werden. Und deshalb sagt Gott, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles, gerütteltes und geschütteltes Maß wird man in euren Schoß geben. Und ich kann euch nur eins sagen, im Finanziellen wirkt das hammerhart. Das wirkt immer. Wenn du gibst und gibst und gibst und tust es aus dem Vertrauen, dass du es auf die richtige Felder aussäst, nicht irgendwo hin. Nicht in deine Kinder, die irgendwo im Alkohol und Drogen stecken. Da sollst du nicht ständig Geld geben. Pass auf, wo du dahin gibst. Sondern in Gebiete, wo du weißt, da sind Menschen, die arbeiten für Gott. In Gemeinde, die sich ausweitet. Da, wo Gott dir auf Herz legt, da gib. Und da gib nicht kleinlich und nicht 10% nur. Da fang mal an, 20% zu geben, 30%, 40%. Ihr werdet feststellen, das kann man kann von 10% leben, wenn man anfängt, in diesem Prinzip zu denken und zu geben. Und ihr werdet die ganze Wirtschaft auf den Kopf stellen. Und es gibt ein Buch von einem Mann, mein Bruder hat es mehrmals gelesen, ich glaube, in einem Jahr Millionär sein oder so, ist ein Bestseller gewesen eine Zeit lang. Und der hat etwas geschrieben, der ist kein Christ. Und er hat geschrieben, eine Sache, die kann ich nicht erklären, aber die funktioniert immer. Wenn Sie 10% von Ihren Einkünften geben an Rote Kreuz oder an irgendwelche Charity, dann werden Sie immer gesegnet sein. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber das funktioniert immer. Und das weiß die Wirtschaft, das wissen Leute in der Wirtschaft. Die geben gerne an solche Hilfsorganisationen, Kinderheime und ihr seht ja, was im Fernsehen gerade wieder läuft, die ganze Shows da, um Geld zu sammeln. Die wissen, wenn wir geben, dann sind wir mehr gesegnet. Und das funktioniert für jeden. Aber die Christen, die sitzen manchmal in ihren kleinen Kleinigkeiten und dann ärgern sie sich, dass es ihnen so schlecht geht, anstatt zu sagen, Gott, was soll ich denn geben? Bei uns mangelt's? Und jetzt fang mal an zu geben. Und dann wird Gott den Increase geben. Er kann nur mit dem arbeiten, was du ihm gibst. Und er will, dass du freigebig wirst. Und solange lässt er dich an deinem Minimum hängen, bis du anfängst zu geben. Und dann wird er sich in dein Maximum holen. Und dann wird es so schnell nachfließen in dein Leben, auch Finanzen, auch alles andere, dass du dich gar nicht mehr retten kannst. Dass du verteilst und verteilst und verteilst und denkst, das kommt ja immer wieder nach. Und jetzt musst du wieder verteilen und verteilen und verteilen. Und du fängst plötzlich an, Geld zu geben, ohne dass du ein dickes Gehalt bekommst, ohne dass du irgendwie jetzt besondere Beziehungen hast zu reichen Leuten. Einfach, weil das Prinzip Gottes funktioniert. Und das funktioniert überall auf der Welt. Aber sehe Hass, du wirst Hass ernten. Sehe Kritik, du wirst viel Kritik ernten. Sehe ich und mein Haus und nur wir. Und du wirst nur ich und dein Haus und nur ihr sein. Und ihr werdet isoliert sein. Oder ihr fangt an, eure Haustür zu öffnen und zu sagen, wir wollen Leute einladen, denen es schlechter geht, wir wollen ihnen dienen. Und ihr werdet ganz viel Segen ernten in euer Leben. Und das im Gebet funktioniert das ganz stark. Wenn du anfängst zu säen, wird Gott für dich Leute errichten, die für dich anfangen zu beten. Und da wird das Prinzip wirklich genial. Ich kann euch das an einem Beispiel erklären. Ich habe jahrelang mit Suzette Hutting zusammen das Gebet geleitet in Afrika, fast 16 Jahre lang. Und einmal, als es uns ganz schlecht ging, ich habe das Beispiel, glaube ich, letztes Mal erzählt, aber ich wiederhole es einfach als Prinzip, da war mein Mann im Krankenhaus und nach 9 Tagen hohem Fieber haben die Ärzte ihn aufgegeben und haben gesagt, er wird diese Nacht sterben. Seine Blutkörperchen waren durch Malariafieber und durch einen Virus, den keiner finden konnte. Auf jeden Fall durch diesen Zustand war er so geschwächt, dass er auf dem Bett lag und völlig schwach war und er war schon fast im Koma und die Ärzte haben zu mir gesagt, wir haben keine 4-5 Stunden mehr, dann wird er tot sein. Und das waren 8 Ärzte und das waren die besten Kapazitäten von Lagos, Nigeria und das habe ich denen auch glauben müssen. Und das war auch sichtbar. Ihr wisst, alle, die ihr schon mal an einem Sterbenden gestanden habt, man weiß, dieser Mensch geht gleich. Und ich war damals wirklich verzweifelt. Ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Ich hatte gebetet und es hatte nicht funktioniert. Hatte ich gedacht. Und dann bin ich nach Hause gefahren, weiß ich noch, in dieser Nacht und habe zu dem Arzt gesagt, wissen Sie, ich entbinde Sie jeder Verantwortung. Er hatte mich gebeten, meinen Mann aus dem Krankenhaus zu nehmen. Er wollte nicht, dass der stirbt, weil das hätte ein schlechtes Bild auf sein Krankenhaus geworfen. Und dann habe ich gesagt, ich entbinde Sie jeder Verantwortung. Ich weiß, der Letzte, der das Sagen über Leben und Tod hat, ist Gott. Und was der jetzt entscheidet, das ist auch mein Wille. Ich will jetzt einfach mich dem beugen, was immer jetzt passiert. Und dann bin ich nach Hause gefahren, in der Nacht, ganz spät. Ich war völlig fertig, körperlich, nervlich, seelisch, habe mich auf den Fußboden gelegt, habe geweint, war verzweifelt, habe Gott nicht verstanden, die Welt nicht verstanden, nichts mehr verstanden. Man ist dann wütend, ärgerlich, frustriert. Am Ende, man ist völlig fertig. Und so habe ich da auch gelegen und konnte auch nicht mehr beten. Und in der Nacht bin ich dann einfach nur geschlafen und am nächsten Morgen um 6 Uhr hat es an meiner Tür geklopft. Ich war damals draußen irgendwo im Busch von Afrika, also vor den Toren von Lagos, einer großen Stadt mit 8 Millionen Einwohnern oder mehr. Und ich wohnte außerhalb in einem Dorf und war ganz alleine. Und es wusste ich nicht, ist mein Mann in dieser Nacht verstorben oder nicht. Und jetzt klopft es an der Tür und da stand ein großer Afrikaner, weiß angezogen, sah unheimlich elegant aus, vor meiner Tür. Und ich dachte, oh nein, das ist so ein Sozialarbeiter, der muss mir jetzt erzählen, mein Mann ist tot. Und dann sagt er, nein, ich bin Missionar, ich komme aus Amerika, bin gestern Abend nach Lagos reingeflogen mit dem Flugzeug und als ich in mein Hotelzimmer kam, spricht der Geist Gottes zu mir, hier in der Stadt ist eine junge Familie und der Todesengel steht an ihrer Tür und ich soll dafür beten, dass das nicht passiert. Und dann hat er gebetet in der ganzen Nacht, dass dieser Todesengel nicht diese Türschwelle übertreten darf und unser Haus betreten darf. Und dann hat er im Gebet gestanden und morgens um 5 Uhr treffen sich in Afrika die Pastoren zum Frühgebet. Das ist bei denen normal, jeden Morgen. Und um 5 trafen sich die Pastoren zum Frühgebet und er ist dazugekommen und hat gefragt, gibt es hier eine junge Familie, die gerade in die Stadt angekommen ist, Missionare, wofür nicht die finden? Und dann kannte einer dieser vielen Pastoren, kannte uns und hat gesagt, ja, da draußen in Ijebu, vor den Toren von Lagos, da ist eine junge Familie gerade hergezogen. Und dann ist er zu mir gekommen mit dem Taxi und hat gesagt, ich möchte Ihnen sagen, ich habe die Nacht im Gebet gestanden für Sie. Und ich habe die ganze Nacht gebetet und Gott ist für Sie, Sie sollen keine Angst haben. Er wusste nicht, wie es meinem Mann geht. Ich wusste auch nicht, wie es meinem Mann geht, weil es gab gar keine Telefonverbindung. Und so musste ich dann um 11 Uhr ins Krankenhaus fahren, nachdem ich alle versorgt hatte, Kinder und Hunde und so weiter, bin ich dann endlich ins Krankenhaus und habe gedacht, das ist eh jetzt, wie immer Gott entschieden hat, ist jetzt seine Sache. Und als ich ankam, da kamen die Krankenschwestern angelaufen, diese kleinen Afrikanerinnen, ganz schreiend und kreischend. Frau Wendler, ihrem Mann geht's gut, kommen Sie schnell, es geht ihm gut. Und dann haben sie mich reingezogen ins Haus und ich war noch wie benommen. Man hat da noch gar keine Freude und keine Gefühle, man ist wie benommen. Bin ins Zimmer zu ihm, mein Mann saß im Sessel, sagt der Schatz, letzte Nacht ist Jesus mir begegnet, hat mich angerührt, hat mich geheilt und hat mich von den Toten wieder hochgeholt. Und dann hat er sich die Schläuche gleich rausgezogen, er hing nur noch an Schläuchen. und ist unter die Dusche gestiegen. Und die Nachtschwester, die sollte jetzt diese Leiche rausholen und sollte die waschen. Und die kommt in das Zimmer und die Leiche fehlt. Und die schreien durchs Krankenhaus gelaufen, die Leiche ist weg und hat nicht gemerkt, dass die Leiche in der Dusche stand. In der Dusche stand und sich schon gewaschen hat und wieder fertig war. So ist unser Gott. Wenn wir nicht mehr beten können, dann wird er Beter vom Ende der Welt rufen, für uns zu beten. Und ich könnte euch jetzt Geschichten über Geschichten erzählen, wie viele von uns durch Gebet hier sitzen heute an diesem Tage. Es ist genial, wie Gott arbeitet. Aber er braucht uns, dass wir anfangen zu beten für andere, dass wir anfangen zu beten für Leute, die in Not sind. Und mit unseren Gebeten, mit unseren Samen, wird er für uns eine Ernte bringen, dass wenn du in Not bist oder dein Mann oder deine Kinder oder deine Verwandten, vielleicht in einem Unfall, in einem Raubüberfall, in einer riesigen Situation Erdbeben, dann werden Menschen auf aller Welt in der Nacht geweckt werden vom Heiligen Geist zu Hunderten. Bete für die junge Frau, die im Erdbebengebiet steht. Bete für die Familie, die gerade, das Kind ist gerade in Drogen am Ziehen da mit Spritzen. Bete für jemanden, den sie gar nicht kennen. Aber das ist das Prinzip Gottes, Saat und Ernte. Und wenn ihr das kapiert habt, dann hört ihr nicht mehr auf zu beten. Weil dann sagt ihr euch, dann bete ich so lange weiter, bis Gottes Wille auf diese Erde kommt, in allen Bereichen. Und Gott wird für dich eine Armee aufbauen von Betern und dein ganzes Haus wird errettet werden, ohne dass du dafür beten musst. Weil Gott anfängt zu wirken auf einer wahnsinnig großen Ebene. Wenn wir auf der nationalen Ebene ernten möchten, müssen wir auf nationaler Ebene beten. Und das ist Zeit, dass wir das tun, für unsere Nation zu beten. Auf persönlicher Ebene zu ernten, müssen wir auf persönlicher Ebene beten. Das heißt, wenn du für Familie Not hast, deine Familie, fang an, für eine andere Familie zu beten, die in Not ist. Gib in eine andere Familie hinein und Gott wird Menschen in deine Familie senden, die deine Kinder zu Jesus führen. Deine Verwandten, deinen Mann, wen auch immer. Es ist oft schwerer, seine eigenen Verwandten zu Jesus zu führen. Und du kannst für alles beten. Für alles beten. Und fang an, für andere zu beten. Und Gott wird jedes Gebet, jeder Wort, was du aussprichst, als Same aufbewahren. Und er wird darauf eine Ernte schicken in dein Leben. Und du wirst dich eines Tages wundern, was für ein Heer von Betern hinter dir steht. Was für eine Macht von Betern um dich herum ist. Und das wirst du dann brauchen, weil du in vorderster Front stehst, weil du vorne stehst und weil du für Nationen dich einsetzt, weil du vielleicht vor dem Bundeskanzler treten sollst und ihm endlich sagen sollst, dass er das nur mit Gottes Hilfe schafft. Sonst geht unser Land unter. Und das ist Zeit, dass Daniels aufstehen und die wieder gerufen werden zu unserem Schröder oder anderen, die dann dran sein werden und sagen, im Namen des Herrn, ich möchte Ihnen sagen, Sie müssen Gottes Hilfe haben, sonst kommen Sie so nicht weiter. Wir sollen anfangen zu geben, zu geben, zu geben. Und dann steht in Sprüche 11, Vers 25, wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Ihr kennt das. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Aber in Sprüche 20, Vers 4, im Herbst mag der Faulpelz nicht pflügen. Später will er ernten und kann nichts finden. Wenn in deinem Leben eine solche Dürre ist, dass du das Gefühl hast, ich bin völlig isoliert, ganz alleine, keiner hilft mir, keiner hat mich richtig lieb, so wie wir das dann immer denken, dann ist es Zeit, dass du dich anfängst zu investieren in andere Menschen und anfängst zu sehen. Und dann wird Gott für dich Leute herbringen. Und jetzt kommt der vierte Punkt, der ganz wichtig ist in Saat und Ernte. Wenn ihr anfangt, für einen anderen Dienst zu beten, sagen wir mal für Reinhard Bonkers Dienst oder ihr habt eigene Missionszweige hier in Minsk, da habt ihr einen Dienst, den ihr unterstützt. Wenn ihr anfangt, für die zu beten, werdet ihr die Ernte, die die einnehmen, auf eurem Konto haben im Himmel. Wo immer du dich investierst im Gebet, wirst du ein gleicher Teilhaber sein der Ernte dieser Dienste. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr für Männer und Frauen Gottes in Leiterschaft betet. Und das Wort Gottes sagt es auch. Betet für alle die Obrigkeiten, für alle, die in Leitung stehen. Alles, was deren Ernte ist, wird auch eure Ernte sein. Und zwar steht das in gleichberechtigter Teilhabe sein, dass der gleiche Teil in 1. Samuel 30, 24 aus der Hoffnung für alle. 1. Samuel 30, Vers 24. Und da sollte jemand eurem Vorschlag zustimmen, wer alle sollten die Beute gleichzeitig teilen. Gott wird dafür sorgen, dass du eines Tages auf deinem himmlischen Konto Samen und Ernten und Ernten und Ernten und Schätze haben wirst, die von denen du gar keinen blassen Schimmer hast, aber du hast Nacht für Nacht, Tag für Tag für Menschen gebetet durch den Heiligen Geist, die du gar nicht gekannt hast und gar nicht geahnt hast, was da passiert ist. Und alles, was ihr im Himmel mal haben werdet, das bleibt für immer. Eure Ersparnisse hier auf Erden, die verrotten. Und die werdet ihr verlieren und die werdet ihr zurücklassen und da streiten sich die Erben drüber. Oder ihr habt sie gerecht verteilt. Aber alles, was ihr auf eurem himmlischen Konto eingibt, das ist heute Morgen euer Teil. Wenn ihr anfangt zu beten, werdet ihr reich sein im Himmel. Und ihr werdet solche Schätze im Himmel haben, dass ihr davon nicht mal einen blassen Schimmer habt. Nicht einen blassen Schimmer. Weil ihr der gleiche Anteil da haben wird an dem, was ein großer Dienst zum Beispiel bekommt. Josua 22, Vers 8 steht und sagte: Ihr kommt mit reichen Schätzen nach Hause, mit großen Viehherden, mit Gold und Silber, Bronze und Eisen und mit vielen Kleidern. Teilt diese Kriegsbeute mit denen, die zu Hause geblieben sind. Alle, die von Gott in die Schlacht gezogen sind und die aus dem Auftrag Gottes das getan haben, sollten das Gleiche austeilen an die, die zu Hause geblieben waren. Gottes Prinzip ist ein Prinzip, dass wir uns investieren dürfen durch Gebet und Teilhaber werden an sämtlichen großen Diensten, Werken, Taten Gottes, was immer auf dieser Erde jetzt geschieht. Deswegen betet für unser Land, lasst uns für unser Land beten. Damit möchte ich jetzt auch in die Pause gehen, es ist 11:15. Bis 12:30 ist der nächste Teil. Dann würde ich sagen, machen wir eine Viertelstunde Pause und dann gehen wir in den zweiten Teil hinein. Und da werde ich über geistliche Kampfführung anfangen zu sprechen mit euch, was das bedeutet ganz konkret. Und dann werden wir hineingehen in Gebet, dass wir anfangen zu beten für unser Land, dass wir heute Morgen und heute an diesem Tag Teilhaber werden und auch an diesem Nachmittag des großen Reiches Gottes. Und dass euer Leben so reich wird und sich so dramatisch verändert, wenn ihr diesen Schlüssel des Gebets entdeckt und anfangt zu beten. Und jetzt noch ein Trost. Ich selber bin kein Beter von Natur. Für mich sind 5 Minuten Gebet manchmal eine richtige Anstrengung gewesen. Da habe ich gedacht, da habe ich schon den ganzen Tag gebetet, wenn ich 5 Minuten gebetet habe. Weiß nicht, ob das euch manchmal so geht. Das ist nicht so einfach, wenn man anfängt zu beten. Man fängt an zu beten, dann denkt man, oh, und jetzt nochmal, und ich will doch nicht das Ganze nochmal wiederholen und nochmal wiederholen und nochmal wiederholen. Und es fällt einem wirklich nichts mehr ein. Und man hat so viele andere Dinge im Kopf. Man möchte jetzt noch schnell das machen und fällt einem genau, wenn man beten will, ein. Und das ist auch so ein Trick des Feindes, dass er uns immer genau in dem Moment ablenken will, wenn eigentlich der Fokus auf Gebet sein sollte. Und dann habe ich mich einfach mit Menschen zusammengetan, die beten konnten, mit Suzette und mit anderen, die einfach sich irgendwo getroffen haben, in einem Raum zu beten. Da bin ich zugestoßen. Und da habe ich erstmal nur gesessen wie ein Mäuschen und gedacht, wow, was die alles sagen können. Das hat mich erschlagen. Und dann habe ich angefangen, mit ihnen zu beten. Langsam, Stückchen für Stückchen. Wurde wieder müde, es war langweilig, dann wieder ein bisschen mehr mitzubeten. Und dann eines Tages fängt der Heilige Geist an, zu dir zu sprechen und zu sagen, bete jetzt dafür, bete jetzt dafür. Und wenn du dann anfängst zu begreifen, dass die Gebete ja am Thron Gottes, wie ich euch gestern gezeigt habe, beginnen und dass du sie nur aussprechen musst, was Gott schon beschlossen hat. Und ich werde euch heute Nachmittag einen Weg zeigen, wie ihr garantiert immer Erhörung haben werdet. Garantierte Erhörung für jedes Gebet. Da gibt es Wege. Als ich das begriffen habe, da habe ich angefangen, das Wort Gottes zu nehmen und habe gesagt, Herr, in deinem Wort steht geschrieben und das bete ich jetzt für die Situation und in deinem Wort steht geschrieben und ich bete das für die Situation. Und habe ich angefangen zu beten, ich konnte gar nicht mehr aufhören zu beten. Nächte durchgebetet, mit jungen Männern und jungen Frauen zusammen mich getroffen, spontan zum Gebet. Und wir haben einfach plötzlich Lasten bekommen, für Gemeinde zu beten, für Erweckung zu beten. Und heute stehen wir in unseren Gebetserhörungen. Das ist 10 Jahre her, da haben wir angefangen. Aber heute sehen wir, wie die Jugendlichen von der Straße sich bekehren, wie die Jugend reinkommt, wie diese ganzen Freaks reinkommen, wie das Ganze passiert, was wir gebetet haben. Und plötzlich sehe ich, dass das riesige Auswirkungen hat und dass es eine viel größere Dimension hat und dass ich heute hier stehe. Das habe ich nie geplant. Und euch was über Gebet sage. Ich hätte gesagt vor 10 Jahren, das bin ich der Letzte, der das kann. Der allerletzte. Andere Leute zu unterweisen über Gebet. Aber wenn du anfängst und das bisschen, was du kannst, einsetzt, dann nimmt Gott das bisschen und er vermehrt es und er vermehrt es und er vermehrt es und er vermehrt es. Und dann hat Gott mich angefangen zu wecken und das macht er seit vielen Jahren, dass ich nachts gegen 3 Uhr wach bin. So wach, dass ich aufstehen kann und beten kann. Überhaupt kein Problem. Und eine gute Stunde oder auch 2 Stunden beten kann, auch letzte Nacht. Und dann wieder mich hinlege und nochmal weiter schlafen kann. Weil das die ungestörteste Zeit für mich ist. Als Mutter, Hausfrau und Frau im Dienst. Und dann einfach beten kann. Und einfach das, was Gott mir aufs Herz legt, beten kann. Und dann mich wieder hinlege und ausruhe und weiß, es ist geschehen. Und Gott schenkt euch das. Deswegen seid nicht entmutigt, wenn ihr denkt, boah, wir fangen gleich bei 180 an, das geht nicht. Nein, ihr müsst bei 1 anfangen und dann ganz langsam hochgehen. Aber ich möchte euch Mut machen, dass jedes Gebet, was ihr sprecht, ein Samenkorn ist. Und die werden alle vielfältig zurückkommen in euer Leben, in eure Verwandtschaft, in eure Gemeinde, in alle Bereiche. Und das Land hier braucht ganz viel Samenkörner. Und wir werden heute anfangen, Samen auszustreuen in dieses Land. Deutschland braucht noch viel Gebet, bevor Gott seine herrliche Ernte einbringen kann. Und bevor wir sehen, was er tun möchte. Und er wird es durch euch tun und durch mich und durch uns alle. Vater, ich danke dir an diesem Tag für deine Gnade, dass du uns zu deinen Schatztruhen führen willst. Du möchtest, dass wir in deinem Gegenwart, in deinem Allerheiligsten sind und erkennen, welche großen Reichtümer und Schätze du hast für dieses Land. Und wir sollen lernen, diese Gräben zu graben im Gebet, dass deine Reichtümer und deine Lebensströme in unser Land fließen können. Und dass dieses Wasser freigesetzt wird aus diesen Zisternen hinein in unser Land, um es zu bewässern. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir diese Samen behalten heute Morgen und dass wir unser Leben aufräumen, wenn nötig, um noch mehr fruchtbar zu sein für dich. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Also jetzt noch eine Viertelstunde Pause, 5:30 treffen wir uns wieder. Draußen gibt es Bücher und auch Kassetten, nehmt sie euch gerne mit. Ich denke, ihr seid alle jetzt wieder ein bisschen frisch. Und wir können noch mal eine Zeit des Gebets gehen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch umsetzen, was wir gerade gelernt haben, dass wir anfangen zu beten. Zu beten für unser Land, zu beten für unsere Regierung. Das ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und ich glaube, es gibt keine Zeit, wo sie es mehr brauchen als im Augenblick. Gott will gerne in unserer Regierung wirken. Und ich bete, dass da Gott Menschen hinstellt, die wirklich Zeugnis geben von Jesus Christus. Und wenn nicht, dann ist es Zeit, dass die da reinkommen. Dass unser Land nicht noch mehr in die Down-Schraube geht, sondern dass es wieder aufwärts geht. Und Gott hat mir ein Wort gegeben, und das wird auch ganz wichtig sein zur Lehreinheit heute Nachmittag, dass ich euch zeigen werde, wie man mit dem Wort Gottes betet, weil das Wort Gottes ist die Kraft Gottes, das ist der Wille Gottes, und wenn ihr das Wort Gottes betet, wird es nie leer zurückkehren, sondern immer ausrichten, wozu es gesandt ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort beten. Nicht so sehr unsere eigenen Worte, sondern das, was im Wort Gottes steht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Und dass wir sie kennen und dass wir sie lesen und dass wir sie verdauen und dass wir sie reden und dass wir sie aussprechen. Und dazu hilft es, wenn man sich Kassetten anhört. Weil das ist eine Art, wie man sich ganz schnell das Wort Gottes auch verinnerlichen kann. Selber lesen, aber auch wieder Kassetten hören, wieder lesen, dass es mehr und mehr in unser Herz hineinkommt. Und ich möchte eigentlich, dass wir jetzt einfach einen Moment der Stille nehmen und uns vor Gott einfach vielleicht mal sammeln. Und auch Freiheit nehmen heute Morgen oder heute im zweiten Teil, dass wir auch noch anfangen zu beten für unsere Nation. Vater, ich möchte dir danken jetzt für deinen Heiligen Geist, der da ist. Ich danke dir, Herr, dass es für dich ein ganz großes Bedürfnis ist, dass wir uns einklinken in diesen Kreis, der vor deinem Thron schon stattfindet. Dass wir verstehen, dass du die ganze Zeit für unsere Nation im Gebet bist und vielleicht auch in Geburtswehen stehst, jetzt gerade, weil du möchtest, dass dieses Land in eine Erweckung neu geboren wird, Herr, dass dieses Land hineinkommt in einen ganz neuen Schwung, in eine ganz neue Richtung, Herr, dass diese Richtung gestoppt wird, in der wir im Augenblick sind, diese Richtung der Perversion und diese Richtung nach unten, Herr. Du möchtest, dass diese Richtung sich wieder nach oben wendet, nämlich zu dir hin. Und dass wir uns, so wie wir jetzt im Fernsehen im Augenblick die berühmtesten Leute suchen, Herr, dass wir anfangen, wirklich zu sehen, du hast uns Männer gegeben in diesem Lande, die diesem Land eine gute Richtung geben wollten. Und das war ein Luther, der damals dieses Wort genommen hat von der Gnade und der es uns verkündigt hat. Und Herr, ich möchte dir danken, dass du willst, dass wir jetzt wieder solche Männer und Frauen werden, die sagen, Herr, wir klinken uns ein in diesen Kreislauf und wir wollen, dass die Richtung dieses Landes sich wieder ändert. Wir wollen, dass es noch einen Aufwärtstrend gibt, Herr. Und wir wollen heute Morgen empfangen von deinem Thron, was du an deinem Thron betest von deinem Sohn, was Jesus betet im Augenblick für uns und was für dieses Land in deinem Gegenwart gebetet wird. Herr, wir wollen vom Heiligen Geist empfangen in unseren Geist und wir wollen hineinkommen in diesen Strom deines Gebetes, damit dieses Land bewässert wird, damit dieses Land gesegnet wird, damit diese Nation wieder in die Gottesfurcht kommt und dass wir wieder alle uns auf Gott ausrichten. Und Herr, wir bitten dich zu diesem Fest, das vor uns steht, die Geburt deines Sohnes, Herr, dass wir wieder uns ganz neu ausrichten auf dich, dass da wieder ein Weg nach oben gewiesen wird. Und wenn wir jeder Einzelne nur der Weg Wegweiser sind. Herr, dann wollen wir ein Wegweiser sein und sagen, es gibt ein Ziel und das ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der uns frei macht von aller Schuld und aller Ungerechtigkeit, der uns gereinigt hat, der gesagt hat, es ist vollbracht und es war vollbracht. Wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist für Deutschland und dass du gehangen hast am Kreuz und du hast gelitten für dieses Land und du hast gesehen, welche Schuld wir auf uns laden würden und du hast gesagt, und ich vergebe euch. und du willst uns vergeben, Herr. Ich danke dir für deine Gnade, die noch da ist. Ich danke dir, dass deine Hand ausgestreckt ist über dieser Nation und dass du sagst, du bist bereit, unser Land zu segnen. Du bist bereit, unser Land neu zu berühren. Du bist trotz unserer Unabhängigkeit von dir bereit, zu sagen, hier bin ich und ich warte auf euch und ich warte auf euch. Und Herr, ich bitte dich, lass uns so eine Gebetslast bekommen heute, dass wir anfangen zu beten für dieses Land ohne Unterlass, dass unsere Tränen und unsere Gebete dieses Land bewässern, dass unsere Gebete Samen sind, die wir ausstreuen und dass diese Regierung noch einmal erfährt, wer der lebendige Gott ist. Herr, du hast in allen Zeiten Mittel und Wege gehabt, einen gottlosen König, einen gottlosen Herrscher zu überzeugen, dass du der Sohn Gottes bist. Es brauchte einen Daniel, es brauchte einen Josef, es brauchte einen Mann, eine Frau, eine Esther, die einem König gesagt hat, der König aller Könige ist in charge. Der ist der, der in der Macht steht. Und Herr, ich bitte dich, gib uns wieder solch eine Last, dass wir anfangen zu beten, dass du diese Josefs, diese Daniels, diese Esthers erwecken kannst unter uns. Dass wir diesem Lande, Herr, wieder eine Richtung geben dürfen und sagen dürfen, es gibt einen lebendigen Gott. Es gibt einen lebendigen Gott und er ist gerecht und heilig und er vergibt gerne und er will alle sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, und ich danke dir, dass alle diese Erkenntnis der Wahrheit bekommen sollen, dass jeder Mann, jede Frau zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sollen, dass dieses Land erfüllt wird von der Herrlichkeit des Herrn, so wie die Wasser über unser Land gehen. Ich danke dir. Und Herr, ich komme zu dir mit diesen Worten aus Jesaja 43, die du mir gegeben hast. Doch hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Schakale und Strauß und alle wilden Tiere werden mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich will, dass mein geliebtes Volk auf dem Weg genug zu trinken hat. Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Überall werden sie mich rühmen und erzählen, welch große Dinge ich für sie getan habe. Und Herr, wir bitten dich heute Morgen, dass du durch unser Land so einen Fluss gibst, dass dieses Land, diese Wüste, Deutschland, dass sie bewässert wird von deinem Fluss der Gnade, deinem Fluss der Vergebung, deinem Fluss der Liebe. Herr, wir beten, dass dieser Fluss in unser Land hineinfließt, in einer ganz großen Menge und Dimension. Wir beten, dass deine Herrlichkeit sich ergießen kann in unser Land, durch die Medien, Herr, durch die Fernsehkanäle, durch die verschiedenen Wege, die du dir wählen wirst, durch Menschen, Männer und Frauen, die für dieses Land in den Riss treten, die beten, dass dieses Land wieder versöhnt wird mit dem lebendigen Gott. Herr, wir treten vor dich und wir bitten dich, lass das geschehen in unserem Land. Schenk uns diesen Strom deiner Gnade, dass er fließt, frei und ungehindert, und dass Menschen zu Tausenden Wasser bekommen und dass sie dich preisen werden, weil sie erkennen, dass du der lebendige Gott bist. Ich will, dass mein geliebtes Volk auf dem Wege genug zu trinken hat. Und Herr, du sagst, du liebst unser Land. Und deine Liebe ist so groß, dass wir sie nie begreifen werden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hier jetzt die Augen salbst, dass wir Deutschland nicht mehr so abwürdigend sehen und nicht so herunterwürdigen, sondern dass wir anfangen zu sehen, diese Menschen in diesem Lande sind deine geliebten Kinder. Du hast sie geschaffen in deinem Ebenbilde. Du willst, dass sie wiederhergestellt werden zu dir. Du willst, dass ein Kanzler Schröder erkennt, du bist der lebendige Gott. Du willst, dass die Finanzminister Weisheit von dir bekommen, um in Weisheit dieses Land zu regieren. Du willst unser Land wieder segnen. Du sagst, du liebst sie. Und Herr, wir wollen, dass diese Liebe in unser Land fließen kann. Herr, wir wissen nicht, wie das geschehen soll, aber wir vertrauen dir, dass du heute diese Schleusen öffnest im Himmel und dass diese Liebe Gottes in unser Land fließt, dass diese ganze dieses Waisensein, dieses ohne Kinder, ohne Väter, ohne Mütter zu sein, dass das ein Ende hat in unserem Land, Herr, dass Menschen wieder versöhnt werden mit dem lebendigen Gott. Herr, wir bitten dich gerade jetzt darum, im Namen Jesu. Und ich möchte uns jetzt einfach Freiheit geben, dass wir uns vielleicht zusammentun können, zu zweit oder zu dritt in den Reihen und dass wir anfangen zu beten. Und wenn ihr möchtet, nehmt dieses Wort aus Jesaja 43. Das ist die Verse 18 bis 21. Bleibt nicht, schaut nicht zurück, schaut nach vorne. Ich will etwas Neues tun und es beginnt. Wisst ihr, wenn wir das Wort Gottes beten, ich werde darüber heute Nachmittag noch lehren oder gleich im zweiten Teil, wenn wir noch Zeit finden, dann fängt der Wille Gottes an, in unserem Leben sich zu erfüllen und dann wird das geschehen. Diese Worte werden nicht leer zurückkehren. Was wir heute Morgen beten werden, das wird dieses Land verändern. Und wenn ihr anfangt, das mit eurem Vertrauen in Gott zu setzen und zu verbinden, Glaube und Gebet, dann ist das eine Macht, die ist größer als jede politische Macht, größer als jede andere Macht dieser Welt. Dann wird der lebendige Gott sagen, und das wird jetzt geschehen. Lasst uns anfangen, für unsere Regierung zu beten. Ich glaube, der Eichel braucht ganz viel Weisheit. Ich glaube, dass die da oben wirklich am Ende der Weisheit stehen und vielleicht weniger wissen, als wir ahnen. Und wirklich schon das ganze Desaster sehen, was auf unser Land zukommen wird. Wenn wir Christen jetzt nicht einsetzen und anfangen zu beten, dass es gestoppt wird, sonst gehen wir wirklich den Bach runter. Und ich bete nicht, dass das geschieht. Auch wenn es manchmal vielleicht ganz heilsam wäre, aber es muss nicht passieren. Die Leute können vorher erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Lasst uns beten. Wenn Menschen in den Riss getreten sind für ein Volk, hat Gott vom Himmel das Blatt gewendet und der Segen Gottes fing wieder an zu fließen. Und wenn wir für unsere Obrigkeiten anfangen zu beten, unsere Pastoren in unserem Land, unsere Leiter, unsere Politiker, dann wird Gott dieses Land wieder verändern. Und wir brauchen eine weite Tür für das Evangelium. Wir wollen hinein in die Medien, wir wollen predigen im Fernsehen, aber diese Türen müssen sich öffnen. Der Himmel muss sie jetzt aufmachen, dass dieses Land überflutet werden kann mit der Herrlichkeit Gottes. Und Gott will es schenken. Er will, dass das ZDF, ARD, dass auch RTL christliche Sendungen senden werden, täglich Antworten anstatt dieser blöden Nachmittagstalkshows, dass da Antworten gegeben werden. Die Leute wollen Antworten haben und die suchen Antworten. Und wenn wir nicht aufstehen und sie geben, dann kann diese Antwort nicht kommen. Und wenn wir dafür anfangen zu beten, und ich glaube, wenn wir jetzt uns zusammentun, tut euch mal zusammen zu dritt, das ist vielleicht ganz gut, oder zu zweit, immer zu dritt, nebeneinander. Und fangt an zu beten und einer betet, die anderen beiden hören zu, dann betet der zweite, die anderen beiden hören zu. Stimmt mit überein, was der eine betet. Lasst uns anfangen und dann glaube ich, wird der Geist Gottes kommen und wird einzelne von euch befruchten, indem ihr Eindrücke bekommt, Bilder, Gebete sprecht. Wisst ihr, wie ich das manchmal mache? Ich öffne einfach meinen Mund und fange an, ein paar Worte zu sagen, so wie eben. Und ich weiß noch gar nicht, was ich eigentlich ganz beten will. Und dann fängt der Heilige Geist an zu übernehmen. Je mehr ich mich einfach hingebe und auch auf das Risiko, dass mir nichts mehr einfällt, dass ich dann nichts mehr bete. Wir müssen nicht nur im Verstand beten, sondern wir dürfen mit dem Herzen beten. Und dann anfangen zu verstehen, was der Geist Gottes uns geben möchte. Weil der Heilige Geist ist der Fürbitter und der will durch uns beten. Wenn wir im eigenen Verstand weiterbeten, dann werden wir ganz schnell ans Ende und müde und dann wird das unlogisch und wir können es nicht glauben. Aber wenn der Heilige Geist durch uns beten kann, das heißt, wenn du deinen Mund öffnest, anfängst zu beten, sagst, Heiliger Geist, hilf mir, dann wird er dir helfen und dann wirst du Dinge aussprechen, dass du denkst, wow, bin ich aber mutig. Dann sprichst du vielleicht aus, dass der Schröder sich bekehren wird. Und dann wirst du aussprechen, dass dass das wirklich geschehen wird und dass da ein Gebetskreis in unsere Regierung kommt, dass diese Regierung anfängt zu beten. Und ich sage euch, wenn die anfängt zu beten, dann wird sich was verändern in diesem Land, ganz dramatisch. Gott wird sofort vom Himmel her eingreifen und wird sofort helfen. Und da ist so viel Elend in unserem Land, da ist schon so viel Tränen, die schreien, so viele Kinder, die weinen. Unser Land ist voller Kinder, die missbraucht werden. Das ist ein Skandal, der zum Himmel schreit. Und wir können einsetzen, wir können für diese Kinder beten, wir können beten, dass diese Männer gestoppt werden und diese Frauen, die sie misshandeln. Und das ist so ein Elend in unserem Land und wir haben die Türen alle schön zu und die sehen schön dekoriert aus zu Weihnachten. Aber dahinter ist ein schreiendes Elend, ein schreiendes Elend. Und es muss nicht noch schlimmer werden. Lasst uns anfangen zu beten, lasst uns anfangen zu beten, dass Gott eingreift in unser Land, dass er mit seinem Fluss hineinkommt, dass er mit seinem Heil hineinkommt, dass diese kleinen Kinder irgendwo erfahren, sie können ihn anrufen und er wird sich ihnen offenbaren und dass das Elend gestoppt wird, dass es nicht noch schlimmer wird. Es ist so himmelschreiend, was in diesem Land passiert. So viele Frauen werden missbraucht, vergewaltigt. Es ist ein einziges großes Desaster, aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben. Ich will euch das nur verdeutlichen, dass Gottes Gnade umso größer ist und seine Hilfe umso stärker. Lasst uns jetzt beten, zu dritt, immer zu dritt oder zu zweit und fangt an. Vielleicht steht ihr auch auf oder bleibt zusammen sitzen, wie ihr möchtet und fangt einfach zu beten und wir werden einige Zeit dazu brauchen und lasst euch vom Heiligen Geist inspirieren. Er wird euch helfen, dass ihr empfangt, was der Geist Gottes euch gibt. Dass Lobpreis genauso Gebet ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir beides tun, dass wir Gott loben und preisen und dass wir auch ins Gebet gehen. Und das ist eigentlich das richtige Gemisch. Immer wieder in den Lobpreis gehen und dann wieder ins Gebet. Und dann wieder in den Lobpreis gehen und wieder in das Gebet. Da bekommst du neue Frische, da bekommst du neue Tankfüllung und dann kannst du wieder weiter beten. Und dann kommt wieder neue Frische und dann gehst du wieder ins Gebet. Und das kann jeder alleine machen. Das kannst du zu Hause mit dem CD-Spieler machen, mit einer Musikkassette. Das kann jeder machen. Lobpreis ist genauso Gebet. Und ich gebe euch eine Antwort heute Morgen auf dieses Gebet, was wir gerade jetzt alle gesprochen haben. Jedes eurer Gebete heute Morgen ist erhört worden vor dem Thron Gottes. Jedes, was ihr gesprochen habt. Und jetzt könnt ihr euch dabei noch sagen, Mann, hätte ich nur noch mehr gebetet. Stimmt's? Dann sagt man sich, wenn jedes meiner Gebete, aber es sind jetzt Samen, die in die Erde gefallen sind und bitte nicht rauspulen. Wenn du jetzt nachgucken würdest, was ist denn daraus geworden, dann würdest du nichts bekommen. Weil es muss erst in die Erde fallen und es muss erst jetzt aufgehen und es wird aufgehen. Und ich kann euch wirklich sagen, ihr glaubt gar nicht, was ihr da zusammen betet, weil es wird herrlicher sein als das, was ihr euch da vorgestellt habt. Unsere Vorstellung ist sehr limitiert, aber die Gebete, die wir aussprechen vor Gott, die sammelt er in einer Schale und die wird er alle nach seinem Reichtum beantworten und nach seinen Vorstellungen. Und die sind immer schöner, herrlicher, höher und größer als unsere eigenen Vorstellungen. Und deshalb betet weiter. Lasst nicht aufhören zu beten. Ich hatte euch erwähnt, dass ich eine Zeit lang mit jungen Leuten gebetet habe bei uns in der Gemeinde. Da hat niemand gesagt, wir sollen beten. Wir haben uns einfach spontan sonntags nachmittags um 3 Uhr in einem Jugendraum getroffen. Über Monate haben wir das gemacht. Ich meine sogar über ein Jahr. Ganz spontan. Immer wieder sind wir nachmittags einfach in den Raum gegangen und haben einfach angefangen. Shikadabasanda, Labakaya, Labasea, Dalalambasea. Und haben in Zungen gebetet einige Zeit. Und dann haben wir angefangen zu beten für Jugend, für Gemeinde, für irgendwelche Dinge, die uns dann in den Geist kamen. Und in der Zeit haben wir mit jungen Leuten zusammen gebetet oder ich habe mit jungen Leuten zusammen gebetet und eines Tages habe ich mich umgedreht, habe ich gesagt, und ihr werdet alle in Leiterschaft in dieser Gemeinde stehen. Und heute stehen die alle in Leiterschaft in der Gemeinde. Das sind alles unsere Ältesten und die zukünftigen Leiter. Stehen in voller Leiterschaft in der Gemeinde. Das ist unglaublich. Wenn du anfängst zu beten, wird Gott die Gebete nehmen und wird dich in deine Berufung bringen, wird dich in deine Bestimmung hineinführen, wird dich in diese Ernte selber hineinsetzen. Und du wirst vielleicht eines Tages Tausende in Deutschland über Gebet lehren werden. Und heute wirst du sagen, hör auf, das kannst du mir nicht erzählen. Ich kriege nicht mal meinen Mund auf, wenn ich Zeugnis geben soll. Dann bist du garantiert ein Kandidat dafür. Weil ganz viele, die hier vorne stehen, haben nie in ihrem Leben gewagt, was vor Menschen zu sagen. Sind errötet, haben den Faden verloren, Gedanken waren weg, blank. Und haben gedacht, das kann ich nicht. Aber du kannst alles durch den, der dich mächtig macht. Und ich sage euch, der Schlüssel ist Gebet. Wenn ihr anfangt, diesen Schlüssel zu drehen und euch zu überwinden und zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich anfange, so zu beten, wie du es willst. Und ich werde euch heute Nachmittag den Weg zeigen. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, wie man garantiert immer erhörte Gebete hat. Immer ohne Ausnahme. Aber nicht, wie wir wollen, sondern wie Gott es will. Aber garantiert erhörte Gebete, und das ist mit dem Wort Gottes zu beten. Darüber werde ich heute Nachmittag sprechen und dann werde ich in das Thema gehen, geistliche Kampfführung. Und zwar nicht, dass der Teufel immer derjenige ist, der uns bekämpft, sondern es ist unser Gedankenfeld. Unsere Verletzungen, unsere Enttäuschungen, unsere Vorstellungen, das sind eigentlich die eigentlichen Festungen in unserem Leben. Und wenn ihr die heute Nachmittag ablegt, und dann werden wir für euch beten, konkret, ich werde euch die Hände auflegen, wenn ihr die ablegt, dann werdet ihr plötzlich durchschießen wie so eine Rakete und werdet sehen, Mann, wenn ich das doch bloß alles ablegen würde, was mich alles hindert, Gott voll zu dienen. Wenn ich das doch loslassen würde, dann wäre der Kampf schon erledigt. Weil wir sind nur noch auf der Siegesseite. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Ich bin der Sieger. Und denkt an diesen Löwen. Ihr seid so ein Löwen, so ein Schäfchen bei dem Löwen. Und wenn ihr das nicht seid, dann werdet ihr es heute Nachmittag werden. Und damit seid ihr immer auf der Siegerseite. Es gibt keinen einzigen Teufel mehr oder Dämon, der euch bedrängen darf, wenn ihr im Schoß des Löwen sitzt. Dann fliehen Dämonen, dann fliehen die Teufel, dann fliehen die Angriffe, dann flieht die Depression, dann flieht die Migräne, dann flieht dieses Durchhängen und oh, ist alles so schwer und ich sehe gar nichts und es wird gar nichts und es ist alles am Ende. Hört auf. Du fängst an zu sehen, boah, ich bin auf der Siegerseite. Boah, heute wird der Kampf garantiert wieder gut werden. Heute werden wir durchkommen. Heute wird es Sieg geben. Volle Linie Sieg. Sieg, Sieg. Und wenn du so anfängst, Gott braucht den Glauben in sein Wort. Wenn du das tust, dann wird das immer geschehen. Immer. Und ihr werdet ganz schnell auf die Siegerseite kommen. Und dann werdet ihr anderen helfen, auf den Sieg Jesu Christi zu kommen. Dass die mit euch auf die Treppe kommen und sagen, komm, wir steigen weiter auf, wir steigen weiter auf. Und in der Zeit, wo du dich um andere kümmerst und ihnen erzählst von der herrlichen Kraft Jesu, werden deine Schätze im Himmel unermesslich groß. Und du wirst mal im Himmel ankommen und dann wirst du fast in Ohnmacht fallen. Du wirst sagen, was? Das habe ich mir alles gesammelt? Und dann wird der Herr sagen, jedes Mal, wenn du geseufzt hast, wenn du gebetet hast, wenn du jemandem liebevoll eine Tat getan hast, habe ich Schätze im Himmel für dich angesammelt. Und alle Male, wo du was gegeben hast, wo du gebetet hast für andere, da habe ich dir riesige Schätze gegeben. Und dann wirst du überwältigt sein. Überwältigt sein. Gott hat mir mal verheißen, bevor ich in eine Evangelisation mitgehen durfte von Reinhard Bonke, dass die ganze Ernte, die heute Abend einkommt, dass ich alle diese Menschen vor seinem Thron sehen werde, wenn ich in die Herrlichkeit gehe. Und da kamen über 500.000 Menschen. Und da habe ich gedacht, wow, was für eine Ernte. Nur weil ich treu für einige Wochen gebetet habe, für die Errettung dieser Menschen. Ohne was zu fühlen, ich kannte nicht einen einzigen von denen. Einfach nur für sie zu beten. Und Gott hat zu mir gesagt, du wirst nicht einen von denen vermissen. Alle, für die du gebetet hast, werden alle vor meinem Thron stehen und du wirst ihnen begegnen. Und in der Herrlichkeit werden wir uns kennenlernen. Und dann werden die sagen, Mann, danke, dass du gebetet hast. Kein Mensch hat für mich gebetet. Keiner wusste, dass ich da lebe. Aber du hast für mich gebetet. Danke. Und wir werden wiederum uns umdrehen und werden sehen, die Beterschar, die hinter uns steht. Und wenn wir sagen, was? Du hattest 1.000.000 Menschen für mich geweckt, dass die für mich beten? Boah, danke, dass ihr so treu wart und gebetet habt. Und dann werden wir uns alle gegenseitig anschauen und werden sagen, hätten wir doch noch mehr gebetet. Hätten wir doch noch viel mehr gebetet. Weil man kann ja im Autofahren beten, beim Stau müsst ihr immer sagen, Halleluja, Zeit zu beten. Und ich sage euch eins, seitdem ich das tue, immer wenn Stau ist vorm Elbtunnel, Hamburg, Elbtunnel ist immer Stau. Wenn ich anfange zu jubeln und zu jauchzen, Herr, danke, das Stau. Ich preise dich, ich lobe dich. Und dann bete ich natürlich das Wort. Und dann sage ich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und er wird mich jetzt auf der richtigen Straße führen. Und Herr, das ist deine Straße hier und ich gehe auf der richtigen Straße und die sorgst du dafür, dass ich da durchkomme. Und ich komme immer pünktlich durch. Plötzlich öffnet sich der Verkehr, plötzlich gibt es eine Durchfahrt, plötzlich passiert irgendwas und ich komme plötzlich durch, denke ich, boah, der Himmel guckt. Aber ich habe die ganze Zeit gebetet und ihn gelobt und gepriesen. Das sind so Momente beim Bügeln, bei all diesen, so blöden Aufgaben, wo man nicht viel denken muss, wo man so nur so arbeitet. Da kann man beten. Da lege ich eine Kassette rein und dann schreie ich, Halleluja, ja, predige das, super, Halleluja. Und dann werden die Hirten schnell fertig und ich bin begeistert von Gott und ich bete und ich danke Gott und preise ihn und dann kann ich weitergehen in der nächsten Aufgabe. Und da hast du 10 Minuten oder eine Viertelstunde gebetet. Macht das mal, probiert's aus. Jedes eurer Gebete wird erhört werden. Weit über eure Vorstellung und euer Vermögen. Meine Güte. Tut es. Und ich möchte euch noch ganz schnell diese Bibelstelle geben, die hat mir Gott mir eben gegeben, während wir hier im Lobpreis so schön standen. Ihr habt einen super Lobpreisleiter. Der Mann, der hat echt das drauf. Ja, gebt ihm mal einen richtigen Beifall. Es ist immer ganz toll, wenn man das spürt, da ist Einfluss und der weiß gleich, wo er ansetzen muss und wo es weitergeht. Und zwar geht es im Psalm 2, Vers 8. Fordere, sagt der Herr zu euch, fordere von mir die ganze Erde. Und ich gebe sie dir zum Besitz. Alle Völker gehören dir. Ihr könnt für Chinesen beten, für Japaner, ihr könnt für Indonesier beten, für Malaysia. Ihr seid vielleicht nie dahin gereist. Und ich gebe euch noch ein Geheimnis. Wenn ihr anfangt, für die zu beten, werdet ihr eines Tages da sein und diese Völker evangelisieren. Weil Gebet und Evangelisation wird sich immer treffen. Gott wird euch irgendwann dann einsetzen in einem Team oder in einem Besuch im Urlaub. Ihr werdet mit irgendjemandem reisen dürfen. Und sagt, das hätte ich mir nie erträumt, in Malaysia zu sein und mit den Menschen dort zu reden über Jesus. Aber fang an, für jemanden zu beten. Und die Türen werden sich öffnen. Und meistens bist du dann die Person, die mitgehen muss und die das sehen soll, was Gott da tut. Er wird dir die Belohnung zeigen auf Erden. Aber die Belohnung im Himmel wird noch viel größere sein. Er sagt zu uns, fordere von mir die ganze Erde. Und ich kenne meine Freundin Suzette, die hat diesen Vers, ich glaube, schon 10.000 oder 20.000 Mal gebetet. Und inzwischen reist sie über die Erde und hat riesige Evangelisationen. Davon hat sie nie geträumt. Hunderttausende kommen zu ihren Veranstaltungen. Und sie ist eine ganz einfache Single-Frau. Und Gott macht dieses, weil sie das angefangen hat zu beten. Und ich gebe sie dir zum Besitz. Alle Völker gehören dir. Habt ihr verstanden, was ihr als Prinzen und Prinzessinnen für ein Erbe habt? Da dürfen wir hineinsteigen. So, jetzt machen wir Pause. Ich gebe jetzt weiter an euch. Und wie gesagt, heute Nachmittag steigen wir ein und dann werde ich auch für euch beten und euch dienen. Manche warten ja darauf, dass ihr gedient werdet. Ich weiß das ja. Aber ich denke, das war wichtig, dass ihr das gehört habt heute Morgen. Sonst lauft ihr von einem zum anderen und hofft immer, dass der euch die Salbung gibt. Die Salbung bekommt ihr nur, indem ihr euren Mund selber aufmacht und anfangt zu beten. Dann kommt alles ins Lot bei euch in eurem Leben. Dann kommt alles richtig und alles wird wunderbar.